Hallo, liebe Freunde des gepflegten Tracking Requests. Wir sind wieder da, Beyond PageView für euch. Mit Michael zum Beispiel.
Oh, mit ganz viel. Mit viel Read-Only-Kram und Zertifikaten, die ihr machen könnt für C und APIs und alles Mögliche.
Ja.
Bunter
also,
Gemischtwarenladen.
Wie immer, reingehört. Bis gleich.
Beyond PageViews. Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Tag zusammen, 4 Wochen rum oder sogar ein bisschen mehr. Ich habe es nicht gemerkt. Michael, du?
Nee, geht gerade sehr schnell die Zeit bei mir. Ja. Also wenn du meinst, dass es schnell ging.
Ja, ja. Genau. Ja, verrückt. So, damit willkommen zu unserer August-News-Folge, die auch frei von einem Ding des Monats bleiben wird. Versuchen uns kurz zu halten. Gibt genug zu tun bei mir hier. Mir heißt Markus Bersch, wie immer hier am Mikrofon und virtuell neben mir sitzt der Michael. Hallo Michael.
Direkt daneben, direkt virtuell daneben dir, genau. Michael Janssen. Hi.
So, dann fangen wir auch gleich an, gehen ins Housekeeping. Ich habe nicht so furchtbar viel gefunden. Ich habe zwar auch schon lange nicht mehr in die Bewertungen auf den üblichen Plattformen geguckt, aber du?
Ich weiß nicht, ob es schon immer so war oder ob es neu ist. Markus, wusstest du, dass wir anstößig sind?
Nein, es steht irgendwo explicit dran. Wo denn jetzt? Bei Spotify?
Bei Apple steht dran, Bewertung anstößig.
Anstößig, aha.
Ja. Ist das schon immer so? Ich weiß es nicht.
Ich habe ja einmal zu viel geflucht wahrscheinlich. Also wenn, dann war ich ja schuld. So viel ist klar.
Nur das war die einzige Neuigkeit von den Apple-Podcast-Bewertungen. Wir sind anstößig.
Ja, dann nach dem Gesetz der Serie hat Tom uns wieder einen Kommentar hinterlassen. Danke dafür. Auch dafür, dass du den Tracking-Auditor verwendest. Das ist gut so. Dann hat er für uns übersetzt, wir hatten ja letztens irgendwie so einen Service-Hinweis aus der Adobe-Welt und wussten selber gar nicht, wovon wir da geredet haben. Er kennt das ein bisschen besser und sagt, dieses Adobe Analytics Processing Rules Zeug, was da irgendwie, wo man sich wegsichern sollte, ist ganz grob übersetzt, ist sowas wie Transformation beim Server-Side, Google Tag Manager. Also da geht es einfach darum, wie Daten irgendwie beim Processing transformiert werden. Und als Ding des Monats hat er uns vorgeschlagen, über Click-IDs zu reden. Wie stehst du zu dem Vorschlag?
Ja, kann man, glaube ich, unterschiedlicher Meinung sein. Wie bewahrt man die auf? Was macht man mit denen? Wie lange haben wir die noch? Es gibt viele, viele Dimensionen für das Thema, glaube ich.
Ja, na gut, dann
würde
ich sagen.
Oder wie ist deine Meinung? Wenn du sagst, nö. Aber
nee, können wir
schon
jeder,
mal, oder?
Ich weiß nicht. Das ist genau das, was mir auch dann eingefallen ist. Aber ich habe gar nicht mehr dran gedacht, nachzugucken. Aber das können wir ja nochmal recherchieren. Vielleicht hören wir nochmal die eigene Sendung und gucken, ob wir dem was hinzuzufügen haben. Aber wahrscheinlich haben wir zu ITP-Zeiten oder Safari, Kalypse oder so irgendwann schon mal drüber geredet. Wir gucken mal. Aber den Vorschlag nehmen wir mal hier so hin. Und dann war es das auch schon aus dem Housekeeping. Und wir checken ein. Ich sehe bei LinkedIn im Moment ganz viele Posts zum Thema, ja, der neue Google Tag Manager lädt jetzt direkt irgendwie, wir brauchen kein GTAG mehr, beziehungsweise der ist GTAG und so. Und die Zwischenschicht ist nicht mehr da. Und dann sehe ich Screenshots von Tag Managern, wo es irgendwie so Settings gibt, zusätzlich zu Triggern, Variablen, was wir sonst so haben. Ich sehe das noch nirgendwo. Hast du schon in irgendeinem Tag Manager auch so ein, du müsstest ja auch so ein Umstellungsbanner sehen können, wenn die neue Fassung bei dir verfügbar ist?
Nee, ich bin gerade aus Gründen ein bisschen ruhiger. Ich war jetzt tatsächlich schon länger nicht mehr im Tech Manager, muss ich ganz ehrlich gestehen.
Okay, also ich habe dieses...
Ich könnte jetzt gelogen nachgucken.
Ja, aber das wäre dann wirklich ein Glückstreffer, glaube ich. Also ich habe in vielen nachgeguckt, nirgendwo habe ich im User-Interface schon dieses Umstellungsbanner gesehen. Aber es wird dann jetzt kommen. Ich bin mal gespannt, inwieweit das dann tatsächlich mir immer noch erlaubt, vernünftig zu steuern, welche Destinations da jetzt wirklich dann angesprochen werden und mit Daten versorgt werden, je nach Consent-Lage oder so. Aber das werden wir dann sehen. Wenn ihr schon so ein Ding habt, meldet euch doch mal. Und weil es dazu passt, habe ich in eigener Sache noch einen Blogpost und ein YouTube-Video verlinkt zum Thema im Tag Manager Zeit sparen. Weil der GTM und CMP Helper hat jetzt tatsächlich auch so ein paar User Interface Enhancements bekommen, weil ich mich über so, vor allen Dingen über diese vollkommen unnötige Scrollarbeit, die man ständig zu leisten hat, irgendwie war ich angenervt und habe da jetzt auch ein paar UI Features reingeballert. So, das aber nur im Check-in als kleiner Hinweis.
Ja, und gerade weil du jetzt so oft den Google Tech Manager erwähnt hast, schiebe ich da direkt ein Thema rein, und zwar, ich komme auf den Krabbeltisch. Mhm. Die 100 Jahre Google Tech Manager Buch von mir sind durch. Jetzt landet es in den Buch-Antiquariaten. Wie heißt ein modernes Antiquariat, wie das heißt?
Ja.
Jetzt beginnt bald der Ausverkauf. Also wer noch ein Exemplar im echten Buchhandel haben möchte, schnell. Ansonsten liegen die irgendwo.
Auf dem Krabbeltische.
Wahrscheinlich, offiziell. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich das sagen durfte, jetzt schon, bevor das überhaupt passiert.
Ja, ja, hat es jetzt zum schlimmsten Fall nochmal für einen Kaufanreiz gesorgt. Das ist ja nicht schlimm.
Ja, das nur dazu. Ich überlege ja noch, ob ich mir noch welche bestelle. Also, für mich. Aber ich weiß nicht, wohin damit und was ich damit tun soll. Ein Haus bauen oder so? Was man ja mit so Büchern machen kann? Die sind dann nicht teuer. Also, wenn ich sie bestelle, sind die nicht teuer.
Ja, aber ja, vom Format her, weiß ich nicht, könnte man schon was draus bauen.
Ja. Und ich finde es ja schön, also das war ja wirklich für mich, also der Google Tech Manager, das Buch war ja tatsächlich sehr lange haltbar mit dem, was da drin stand. Und jetzt kam ja jetzt gerade die neuesten Neuerungen, wo sich die Oberfläche geändert hat. Vorher war es auch relativ nah dran an dem, was es vorher gab. Und jetzt hat sich lange gehalten. Es gut gealtert, fand ich eigentlich.
Ja, aber hat dann ja seine Lebenszeit tatsächlich, wie du schon sagst, gut genutzt. Ne?
Ja, und jetzt passend wird es jetzt sozusagen, kommt es jetzt in die Mottenkiste. So, also ja. Wer sucht dann demnächst beim 1-Euro-Lader. Wie heißen diese Antiquariate? Ich war da schon lange nicht mehr in diesem Buch. Du kennst sie, Markus? 2001 ist, glaube ich, gibt's sie noch?
Frankfurt, das Ding. Ja, ob es die da noch gibt oder auch noch online, weiß ich nicht. Kann ich dir nicht sagen.
Okay. Ja, aber okay, jetzt wisst ihr Bescheid. Von daher.
Ja. Apropos wisst ihr Bescheid. Habt ihr wahrscheinlich auch schon mitgekriegt. In der Google Search Konsole gab's ja das ein oder andere Update. Man kann jetzt Social-Kanäle, meint YouTube, Instagram und wahrscheinlich auch so ein Quatsch wie X oder so, ich weiß es jetzt gerade nicht mehr, aber hauptsächlich eben YouTube zum Beispiel verbinden und sich in der Search-Konsole dann auch über seinen YouTube-Kanal informieren. Habe ich mal gemacht, ohne dass ich da großartig was von erwarte, aber noch gar nicht reingeguckt, muss ich gestehen. Und auch jetzt zum Thema AI und wie oft deine Marke erscheint und tralala, auch jetzt erste Auswertungen da. Ist nicht vergleichbar mit dem, was du bei Bing siehst. Ist halt nur wieder auch ein anderer Datenpool und so. Also im Prinzip muss man sich den Kram ja sowieso an allen möglichen Ecken holen, wenn man ihn wissen will. Bleibt immer noch ein schwieriges Thema, das wirklich messbar und nachverfolgbar zu machen. Aber dass Google jetzt erste Insights da jetzt reinballert, ist ja schon mal ein gutes Zeichen. Da kommt bestimmt noch was.
Ja, bestimmt. Und da fällt mir ein, ist bei mir nur im Posteingang vorbeigerauscht, dass sich irgendwas an den Bulk-Exports ändert von der Google Search-Konsole?
Weiß ich nicht. Nein, weiß
okay.
ich nichts.
Okay, das dann nur, wen das interessiert, der kann das dann mal in seinem Posteingang nachgucken oder online.
Na, wird bestimmt nur besser.
Ja, die Daten irgendwo in irgendeinem Grab schaufeln, schieben und dann liegen die da erstmal.
Nee, wo im Moment viel passiert ist, aber da kommen wir ja gleich noch zu, deswegen machen wir das auch nachher erst. Vorher noch der Hinweis auf das Thema KPI von Microsoft. Also Microsoft Ads, Bing Ads, in meinem Kopf immer noch, hat jetzt auch eine serverseitige Tracking-Variante. Eine offizielle, ne? Vorher hatte man sich ja immer irgendwelche Sachen zurechtgefummelt und ja. Jetzt gibt's also tatsächlich von Microsoft eine dokumentierte KPI und dafür gibt's auch schon erste Tags und so weiter.
Ja, man muss nicht mehr durch 3 brennende Reifen springen dafür, um die zum Laufen zu bekommen.
Das ist der Sinn und Zweck der Übung, genau.
Weil das war ja vorher tatsächlich der Fall, dass man da irgendwie dann, also wir hatten das bei einem Projekt, wo die dann tatsächlich öfter mal mit Google selber reden musste, um das zum Laufen zu bekommen.
Ja, Microsoft in diesem Fall.
Ja. Ja, Microsoft, ja.
Ja, auch das ganze Thema Offline-Conversion-Import und Support zu dem Thema ist auch wirklich ganz gruselig bei Microsoft, aber andere Baustelle. Jetzt das, was ich eben eigentlich schon sagen wollte, Passkeys. Das, was bei mir im Posteingang irgendwie passiert ist, ist ganz viel, du brauchst jetzt hier ein Passkey und da ein Passkey, sonst kannst du das nicht mehr nutzen.
Voll nervig.
Voll nervig. Ich verstehe die Geschichte dahinter. Nur der Passkey an sich ist ja jetzt auch so sicher wie dein Gerät, ne? Also weiß ich auch nicht. Man braucht ja nicht wirklich, wenn ich es richtig verstanden habe, deinen Fingerabdruck, um auf den Passkey zuzugreifen. Die sind halt auch irgendwo gespeichert und werden dann abgerufen. Und wenn man, also das ist auch wahrscheinlich nicht das Sicherste der Welt.
Also ich muss für jeden Passkey, glaube ich, Fingerabdruck abgeben.
Ja, genau, sag ich ja. Ja, musst du, ne? Aber dann kommt er ja trotzdem irgendwo her.
Ja, so. Manchmal, also das ist ja das gleiche Verrückte wie mit der Zwei-Faktor-Authentifizierung, wo die ja komplett Banane wurde, dass Passwortmanager das Passwort nehmen und auch den Code für das Zwei-Faktor.
Ja, ja.
Das gehört da halt nicht rein, sondern das ist wieder ein Faktor. Also von daher ist, glaube ich, das ist das Problem. Das ist auch jetzt, ja, du legst die Passkeys bei Google ab oder bei Apple oder du legst sie halt irgendwo ab, wo sie nicht hingehören. Die gehören, wenn überhaupt, Markus, wo gehören Passkeys hin, wenn überhaupt? Also ist meine Meinung, aber total unpraktisch. Auf die neuen YubiKeys.
Entschuldigung, natürlich, mir ist der Name nicht mehr eingefallen, aber natürlich auf ein YubiKey, ja, auf ein Stück Hardware.
Und ich habe meinen wiedergefunden, meinen alten, aber der geht da damit nicht. Aber die neuen können ja tatsächlich dann tatsächlich einige Passkeys drauf speichern und das finde ich tatsächlich das Sinnvollste. Das Blöde ist halt, wenn das Ding kaputt geht, dann sind die Passkeys weg. Man kann nicht einfach kopieren und sichern und so, das geht halt nicht.
Deswegen
halt
brauchst du eben auch mehrere Geräte da an der Stelle. Aber wo es vielleicht auch jetzt hier, sagen wir mal, in unserem Kontext nicht irrelevant ist, ist, dass ja auch die eine oder andere API von Google dann jetzt auch, wenn du mit OAuth statt mit einem Service-Account arbeitest, da jetzt auch durch die Passkey-Hürde musst. Ja, bestehende Tokens bleiben bestehen, aber wenn jetzt irgendwie neu authentifizierst, wundere dich nicht, wenn auch da ein Passkey gefragt wird.
Ja, aber ja, nur wenn ich einen eingerichtet habe für meinen Account.
Genau.
Also wenn ich mein Google-Konto einen benutze.
Ja, wenn wir jetzt von der Google Ads API reden zum Beispiel, da kommst du auch in Google Ads dann ohne Passkey nicht mehr weiter. Da ist es mehr oder weniger Pflichtprogramm. So, und dann wird es bei der Google Ads API jetzt gerade auch Pflichtprogramm.
Ja, dann sind wir ja schon fast bei den Machine Identities, wenn du sagst, also statt Service Accounts, Machine Identity, wie es halt sowas wie in Physical oder so macht, dass sozusagen die Maschinen sich authentifizieren. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber das ist ja, hängt ja jetzt immer noch an dem OAuth-Authentifizierungsflow, ne? So, also nur der dann halt jetzt demnächst mit zwingender Passkey-Komponente, auch wenn du die API nutzen willst. Das ist das, was ich eigentlich sagen wollte.
Ach so wie vorher Zwei-Faktor.
Genau.
War ja auch bei manchen
Sachen. Ja, was dann auch irgendwann Pflicht war und dann sonst kamst du nicht mehr rein und jetzt wird's halt der Passkey.
Glaube ich.
Ja.
Gefährliches Halbwissen, weil ich das halt schon seit Ewigkeit nutze. Ich sehe dann die Fehlermeldung, wenn es nicht ist.
Genau, also Zwei-Faktor war bei mir auch, war so ein No-Brainer, dass ich da überall, wo es angeboten wurde, gleich draufgesprungen bin. So, dann noch ein Service-Hinweis, die Data Manager API.
Apropos, nutzt du einen Passwort-Manager? Haben wir darüber schon gesprochen?
Ja, haben wir schon, ja. Also,
okay.
Nein.
Du nutzt gar keinen?
Nein.
Okay.
Das heißt nicht, dass ich immer das gleiche Passwort verwende.
Ja. Nee, Service-Hinweis, ich nutze inzwischen Bitwarden.
Ja. Hast du schon mal erwähnt, glaube ich. Ja.
Und dann aber als die selbst gehostete Lösung, die ich sehr sinnvoll erachte für Passwörter. Und das ist halt alles verschlüsselt. Und das dann mit einem Borg-encrypted, verschlüsseltes Backup dann in den Backup-Ordner. Das mal als Service-Hinweis. Finde ich sehr, sehr praktisch.
Ja, aber ich glaube, da klingelt was. Das hast du, glaube ich, schon mal erwähnt.
Und du hast gar keinen?
Nein.
Wow, okay.
Also ich bin halt faul. Ich habe den Passwortmanager in meinem Android-Telefon, ne? Also den Chrome-Passwortmanager, der da allen möglichen Scheiß speichert.
Ach so, ja.
Aber sonst habe ich nichts.
Ach so, okay. Ja. Dann habe ich noch ein letztes zu
passen. Ich weiß, das ist auch nicht das Sicherste. Bitte keine Kommentare dazu, das weiß ich. Ja, so.
Ja, zu Passkeys etc. Ich wollte bei meinem Hetzner-Account meinen alten YubiKey einpacken, aber anstatt ihn zu registrieren, stand da, geben Sie hier ein Passwort ein. Und wenn Sie den YubiKey benutzen, dann gibt ihr das ganz schnell ein oder so. Irgendwie sowas stand da. War sehr merkwürdig für mich. Da warte ich mal noch lieber ein bisschen.
Klingt tatsächlich komisch, ja.
Ja, also scheinbar also selber ein Passwort eingeben oder so, dass man sozusagen verknüpft. Keine Ahnung, das nur. Merkwürdigkeiten aus meiner Welt. So, okay. Aber jetzt Data Manager, hast du Neuigkeiten dazu?
Genau, Data Manager API. Ich hatte ja letztens schon was Umfangreiches dazu geschrieben, wie das sich so positioniert, auch als Ersatz zu den vorherigen APIs, die wir da verwendet haben. Und es werden jetzt für Google Analytics jetzt auch weitere Daten verwendet, beim User Data Objekt zum Beispiel, wie die City und so. Konntest du vorher senden, hat er vorher nicht interessiert. Jetzt sind das also tatsächlich auch aktive Felder, soll natürlich dabei helfen, die Matching-Rate zu erhöhen, obwohl ich nicht daran glaube, dass Adressdaten alleine, also alles jenseits der E-Mail-Adresse ist wahrscheinlich bei den meisten Diensten wirkungslos, vielleicht noch die Telefonnummer, dann ist eigentlich Schluss. Ja, deswegen
und seid vorsichtig, dass ihr euren AI-Chats nicht den Login gibt dafür, also den Token, was auch immer, würde ich empfehlen.
Ja, ist so ein allgemeingültiger Hinweis, deswegen frage ich mich jetzt gerade.
Weil beim Update steht ganz oben, remove all audience members.
Ach so, genau, ja, das ist auch eine neue Funktion. Genau, ja.
Das ist eine sehr gefährliche Funktion, wenn man Freigaben gibt und sagt, ich räume mal auf, das ist hier alles, passt noch nicht ganz.
Ja, gut, das kannst du. Also wenn mein Token irgendwie, also wenn jemand Zugriff auf meine Data Manager API hat, ob der jetzt eine Funktion hat, wo er das alles mit einem Call machen kann oder aber 33 brauchst, ist Wumpe. Wenn du da Zugriff hast, schreibenden Zugriff hast du sowieso, ne? So wie bei allen APIs wahrscheinlich ein Problem. Data Manager API ist natürlich sehr nah, selbst wenn du es vielleicht dafür gar nicht nutzt, aber wenn du trotzdem ein Google Ads Konto hast, das ist sehr nah an einem Ads Konto und da fließt halt Geld.
Ja, und da ist und auch verlinkt auf dieser Update-Seite halt auch die Agent Skills, womit du das dann verwalten kannst. Nur also, soweit ist ja. Das nicht weg, Markus. Für dich ja, für dich sagen nicht. Aber Google selber schlägt vor, hier, guck mal, wir haben einen Skill, da kannst du das dann mitmachen.
Ja. Naja, das Skills halt. Sind Enabler, ne? Ist klar. So. Mhm. Man muss vielleicht überlegen, wem man was, aber das hast du ja gerade schon gesagt. Genau, gehen wir in die Eierecke. So.
Ja, eieieiei.
In der Eye-Corner, was haben wir denn da? Also ich habe auch so eine Sache, die mir bei LinkedIn so 2-3 Tage lang echt den Spaß am Scrollen verdorben hat, war so, boah, ich habe jetzt hier so ein Claude-Zertifikat gemacht, ja, und ich bin jetzt auch Certified irgendwas, Architekt, hast du nicht gesehen. Es gibt bei Anthropic jetzt irgendwie so einen Arsch voller Zertifikate, die man machen kann. Ich habe den ersten LinkedIn-Post, der mir wahrscheinlich der dritte oder vierte oder fünfte, den ich gesehen habe, aber einer mit so einer Übersicht, wo die ganzen Links sind, mal hier in die Shownotes gepackt. Hast du dich schon für irgendwas zertifiziert? Ich nicht. Und ich bin ja ein großer Freund von Zertifikaten. Ich mache ja wirklich jede Prüfung mit, die schnell genug Baum hochkommt. Aber hier hatte ich einfach noch keinen Bock oder Zeit oder beides.
Klang mir auch nach zu viel, was man da machen muss.
Ja.
13 Trainingskurse?
Ja, man muss ja nicht alles machen. Ne?
So. Ach so. Okay.
Du musst ja auch nicht.
Und dann ändert sich das ja auch dauernd. Also, wenn ich mir an meine erste Zeit mit Claude zurückerinnere, da gab es den .Claude-Ordner, da waren Commands drin und die Settings.
Ja.
Da war's. Da war nicht viel drin. War schön übersichtlich. Ich habe es heute aufgemacht, da sind ja 20 Unterordner drin für alles Mögliche. Alles. Da ist jetzt alles und die haben wiederum Unterordner und Unterordner und
eine Settings und gearbeitet wird sowieso dann ja, beim Temp-Ordner und, die ganze Zeit. Scratchpad.
Temp-1000. Das habe ich dem jetzt abgewöhnt. Ich habe jetzt einen eigenen gedignort Scratchpad in jedem Repo. Weil ich packe es hier, sonst kann ich es ja nicht lesen.
Nee.
Guck mal, ich habe hier eine Auswertung.
Ja, habe ich hier. Guck mal, hier ist eine URL. Nee, Quatsch, nicht eine URL. So einfach nur Licht im Scratchpad. Ne? So.
Ja,
ist das meins oder deins? Gib mal her. Hier, Projektordner, Bursche.
Ja, genau.
Pixar didn't happen. Ja. Das hier. Ja, die Diskussion kenne ich. Lustig. Also Zertifikate bei Claude, das dazu. Und was natürlich auch ganz furchtbar ist, ist, dass jetzt bei Claude auch die Wasserzeichen in den Texten sind. Die Welt geht jetzt unter.
Ich habe mich damit gar nicht beschäftigt, weil ich das so sinnlos finde, weil das wahrscheinlich nicht langfristig funktionieren wird. Also
ja, was heißt nicht langfristig funktionieren? Also das System, was da verwendet wird, ist das gleiche wie die Synth-ID für Texte, die bei Gemini schon relativ lange dokumentiert sind. Da geht es einfach darum, dass wenn du den Text nachgenerierst und stellst dann fest, dass irgendwie an einer bestimmten Stelle Gewichte nach oben oder unten verschoben wurden und da also nicht das, was du jetzt das gleiche Modell sagen würdest, das ist hier das wahrscheinlichste nächste Wort, ne? Sind ja nach wie vor immer nur Buchstabenvorhersagemaschinen und wenn du sagst, das ist das wahrscheinlichste Wort, aber das, wenn ich jetzt hier, weiß ich nicht, 0,2 Abweichung reinpacke, dann kommt da ein ganz anderes Wort bei raus und so entsteht halt dieses Wasserzeichen. Deswegen ist es kopierfest, du kannst dich einfach den Text kopieren, woanders hin tun. Wasserzeichen ist weg, da sind keine unsichtbaren Zeichen drin. Deswegen ist auch neu einsprechen mit dem Diktiergerät oder sowas keine Lösung, weil wenn der Text der gleiche ist. Es gibt ja inzwischen schon 1000 Tools, wie man diese Wasserzeichen wieder entfernt. Und du kannst auch in anderen Tools, habe ich gesehen, bei LinkedIn, da siehst du dann ganz genau, was passiert, wenn du jetzt dies bearbeitest, das bearbeitest, was du alles machen musst, bis das Wasserzeichen weg ist. Am Ende des Tages finde ich es aber auch total irrelevant. ich weiß gar nicht, wo große Aufregung herkommt. Wenn mir die KI dabei geholfen hat, einen Text zu erstellen und man erkennt es halt nachher irgendwie am Text, ist das ja nicht schlimm. Ich muss gestehen, dass ich völlig aufgehört habe. Bei Blogposts zum Beispiel hat mir KI irgendwie 2 Monate oder sowas geholfen, tatsächlich was zu schreiben. Jetzt hilft es mir bloß noch beim Strukturieren und so weiter. Schreiben tue ich das alles gerade wieder selber, weil es auch nicht schneller wird dadurch. Wenn ich B schreibe, was geschrieben werden soll, kann ich es auch gleich selber schreiben.
Ja. In der UI oder mit Claude auf der Konsole? Wie hast du es gemacht?
Im UI habe ich Claude, glaube ich, schon. Also doch, musste ich die Woche aufmachen, um mich neu einzuloggen. Aber sonst habe ich das im Browser, benutze ich das eigentlich gar nicht.
Ja. Nee, war mir nur, weil einige das ja tatsächlich dann Texte darin machen und das halt dann die Überarbeitung relativ schwierig, finde ich, bei den meisten Sachen. Weil der immer alles neu schreibt oder oft neu schreibt und das tatsächlich in der Konsole einfacher, meiner Meinung nach.
Ja, finde ich auch.
Weil es andere Mechanismen sind. Aber ja, aber diese Wasserzeichen, ja und ja.
Ja, ne?
Dann jagt man es durch ein Übersetzungstool oder wie auch immer und andere Sprache und darum, ich finde das so uninteressant, so wie du sagst.
Ja. Rein damit in den Textspinner, den er damals schon verwendet habt, um Mist-Content zu bauen. Jetzt haben wir halt Mist-Content, der wo KI drin ist. Also einfach nochmal, genau wie du sagtest, einfach mal 2x durch die Übersetzung. Es geht ja nicht.
Ja, und ich hatte nur mal irgendwo gelesen, dass sobald man sagt, schreibe wie Shakespeare, also sobald du einen Autoren nachahmst, dass das nicht mehr funktioniert. Weil das weiß ja, dass das lesende Modell weiß ja nicht, wer das geschrieben hat. Also mit welcher Richtung.
Ja, was auch immer man für Tricks gegen Wasserzeichen anwenden können sollte.
Also sobald du es halt personalisierst, glaube ich, den Text, kann es ja nicht mehr möglich sein, weil das System hat ja den Prompt nicht.
Also ich sehe nicht, dass ich im Prompt beeinflussen kann, ob da nachher diese Muster drin sind oder nicht.
Doch, natürlich, wenn ich sage, lass folgende Wörter raus, pack die nicht rein.
Ja, darum geht es ja nicht. Es geht ja nicht darum, dass bestimmte Begriffe da sind, sondern das ist egal.
Aber genau in dem Moment mache ich doch das komplett anders und das ist ja nicht mehr vorhersagbar, was zu wie viel Prozent da drin ist. Es geht nur auf den Normalsystem, würde ich sagen. Weil du ja sozusagen eingreifst in das, was am Ende rauskommt als Wahrscheinlichkeit und du ja sozusagen den Input änderst. Aber das soll in einem AI-Podcast, ich halte das tatsächlich für...
Ja, genau. Ja, also
an einem halben Nachmittag ausgehebelt.
Das System ist eigentlich relativ, ja, deswegen gibt es ja Tools, ne? So, aber das System ist eigentlich relativ simpel und in diesem Blogpost, den ich hier verlinkt habe, der hat überhaupt nichts damit zu tun, weil da geht es gerade um Gemini, aber weil es, wie gesagt, das Gleiche ist und das da schon vor einiger Zeit erklärt wurde und man da ein schönes Bild hat, wie da einfach geschraubt wird an den Gewichten, finde ich, ist das eine gute Erklärung.
Ja.
So. Abgesehen davon, dass der gleiche Kram, den wir schon besprochen haben, natürlich auch bei Reddit irgendwie rauf und runter diskutiert wurde, habe ich 2 Dinge mal rausgenommen. Das eine ist eine Diskussion, die ich auch regelmäßig führe, nämlich wann brauche ich ein Event eigentlich nicht mehr? Wann kann es weg?
Morgen.
Und morgen, nächste Woche Donnerstag. In den Kommentaren stehen auch unheimlich schlaue Dinge, da wo ich auch sagen würde, hier, das wäre auch meine Antwort gewesen, ne, sobald es keinen Owner mehr hat, ne, also man den nicht mehr findet. Also wenn man einen guten Eventplan hat, dann weiß man eigentlich, für wen es eigentlich da implementiert wurde, wenn es nicht super offensichtlich ist, wie für ein Pageview, da braucht wahrscheinlich keinen Owner. Aber bei vielen anderen braucht man die schon. Und ich habe jetzt gerade wieder so ein Setup, da sind 62 Events drin. Da habe ich auch vor Jahren mal was gebaut und dann kam dieser und jeder hat sich da irgendwie Events reingebaut und sind 62 GA4 Event Tags in diesem Container. Alles so One-Trick-Ponys, die meisten braucht wahrscheinlich keine Sau und ich stelle da jetzt auch gerade die Frage, was kann da eigentlich von weg und es ist schwierig herauszufinden, wen das alles überhaupt interessiert und wer das alles mal grundsätzlich haben wollte. Wer es eingebaut wird, kann man noch sehen, aber dann müsste der seinen Posteingang wieder durchforsten und gucken, wer wollte es denn haben und wozu. Der es einbaut, weiß es am Ende des Tages ja dummerweise nicht. Also der das eingebaut hat, ist der schlechteste Owner, ne? Sondern der es haben wollte, ist der Owner. Ja, fand ich eine interessante Diskussion. Ist nicht besonders lang, der Thread ist schnell gelesen. Und das zweite Ding, auch null Business-Relevanz. Da geht's um anacraft.dev. Das ist Analytics im Minecraft-Stil. Es ist ein Dashboard, ein Analytics-Dashboard im Terminal. Also kein Browser involved. Kannst ins Terminal gehen, kannst dieses Ding da aufrufen. Muss natürlich Zugriff auf deine Daten geben. Das ist wieder genau das Ding. Also bevor ich das, man kann das natürlich klonen, das Ding, oder man kann es auch, glaube ich, einfach über NPM installieren, keine Ahnung, stand da drin. Aber
über Bash.
Über Bash, ja. Dann sollte man sich vorher trotzdem Gedanken machen, ob man das wirklich autorisieren und ausführen will, wie bei allen anderen Tools. Ob das was im Browser ist oder auf deiner Platte liegt, da gibt es keinen Unterschied. Was das angeht. Natürlich gibt es ansonsten schon einen Unterschied, aber...
Ob es irgendeine mit einer Domain und einem Datencenter mein OAuth-Token nimmt oder ob ich es runterlade und bei mir ausführe, ja. Aber tatsächlich die nach Hause telefonieren, sagen, wir machen nur ganz bisschen Telemetrie, nur ganz bisschen.
Ist nicht viel. So. Aber die Idee fand ich halt witzig. Und wenn ihr euch nur an den Screenshots ergötzt, ist vielleicht unterhaltsam. Ich
habe die Verbindung zu Minecraft nicht gesehen, weil das einfach eine TUI ist, eine Terminal User Interface.
Von daher, ja, wahrscheinlich hat das was mit den verschiedenen Dingern. Du hast ja verschiedene Varianten und das, was da draufsteht, das, ich habe ja mit Minecraft habe ich ja keine Ahnung von, deswegen kann ich das ganz schnell.
Ja, darum ist das. Aber da habe ich dann nur noch eine Link-Empfehlung, auch für dich, Markus.
Ja, wer damit?
Nutzt du GitHub?
Ja, wie ein Bekloppter. Okay. Ja.
GH-Dash, kennst du GH-Dash?
Nein.
Das ist eine Extension für GH, also für das.
Habe ich letztens für irgendwas, ist mir von meinem schlauen Freund Claude vorgeschlagen worden, das zu installieren. Damit wären irgendwelche Sachen viel leichter. Und ich habe mich
damit kannst du deine Issues schneller bearbeiten, deine PRs oder die Diffs oder so.
Genau.
Ist sehr, sehr interessant.
Ja, ja doch, mit immer mehr der Tools, die ich nicht selber finden musste, sondern die mir bei der Arbeit vorgeschlagen wurden.
Und du hast es installiert oder nicht?
Ich habe mich ein bisschen schlau gemacht, dann habe ich es installiert, genau. Ja.
Achso, ja, cool. Ich finde es mir auch total praktisch. Und, und was ich dann gelernt habe, ist ja diese Extension, dass man die auch selber schreiben kann. Für GH kannst du deine häufigen Abfragen selber da reinprügeln und als eigene Extension machen und die dann benutzen, einfach, dass du deine häufigen Abfragen an GitHub einfach dann schon gesammelt hast. Zum Beispiel, welche Issues unblocked sind oder sonst irgendwas, so zum das nicht machen. Also jetzt nicht mit GH-Dash, sondern direkt GH.
Mhm.
Dass wenn zum Beispiel bei mir Claude mir immer nur Issue-IDs gegen den Kopf wirft, sagt hier 37, können wir das bearbeiten? Und ich sage, ja, was ist denn das? Habe ich inzwischen dann mein Package und dann Issue 37 und gibt es auf der Konsole direkt aus, worum es geht, bevor ich Claude frage. Aber wenn ich es einmal mache, nachdem zeigt Claude es dann freiwillig selber, weil er gemerkt hat, dass ich so fähig bin, es selber zu können, dann kann es mir auch anzeigen, muss es nicht geheim halten, glaube ich.
Von daher interessante Feststellung. Ja,
also ich hab das in den Regeln drin. Überall, wenn man ein Issue sagt, dann muss auch ausgedingst werden und so. Aber seitdem das einmal gemacht wurde, ab dem Zeitpunkt immer genauso angezeigt. Voll gut. Ja. So, okay, also Anacraft als Google Analytics Dashboard.
Für Mutige und nicht oder nur in der Sandbox oder wie auch immer. Gut, Fundstücke, oder? War da noch was? Nee, da war nichts mehr. Wir sind durch, glaube ich. Durch. War ja nur die kurze Reddit-Ecke. Dann sind wir in den Fundstücken angekommen. Keine Sorge, ist gar nicht so viel. Erste ist wieder schöne Eigenwerbung, aber auch wieder aus der Praxis. Es gibt halt doch das ein oder andere Tag-Manager-Setup. Wenn man da reinguckt, sieht man halt, es gibt so ein Alleskönner-Tag. Ne? Das hat dann so ein generisches Event. Das heißt dann irgendwie, weiß ich nicht, Analytics, Underscore-Event oder so. Und dann wird von diesem einen Ding wird so alles Mögliche, jeder Furz, der in der Website oder in der Anwendung gelassen wird, wird dann da in ein GA-Event umgewandelt. Die Website selber hat volle Kontrolle darüber, wie die Events heißen, wie sie fließen, wann sie getriggert werden teilweise. Das Gleiche halt, wenn man das mit Data-Elementen macht oder ein Stück weit auch dieses ganze Tagging über Walker OS. Hat seine Vorteile und auch seine Nachteile. Ich habe die einfach mal zusammen getippelt, weil ich sie sowieso brauchte in der Diskussion mit einem Kunden, warum ich es da einfach übertrieben finde. Und warum es teilweise eben auch Performance oder eben Datenqualitäts-Issues geben kann, wenn man damit arbeitet. Das alles nochmal in einen Blogpost zusammengeschrieben. Und wie eben schon zugegeben, nur mit KI strukturiert, aber selber geschrieben. Ja, das schon dazu. Das war es eigentlich schon.
Ja. Dazu fällt mir ein, von wegen so viel Daten und so. Ich bin inzwischen ja so eine, ich habe mir jetzt OpenObserve ja für die Claude-Telemetriedaten und so und da kippe ich jetzt alles rein, was ich so an Logdaten und so habe. Sehr praktisch. Weil der speichert halt hier Paketformat oder so, sehr platzsparend und kann ich einfach reinkippen, auch von den Servern, die laufen oder so oder von sonst irgendwas. Sehr praktisch. Und ist halt keiner. Früher hätte ich das mit Analytics gemacht, ich da mit Analytics reingeschrieben.
Ja, genau. Ja.
Und jetzt kippe ich es einfach in OpenObserve rein und kann einfach dann darauf die Auswertung von schnell sehen, was passiert und frisst kein Brot oder nicht so viel auf jeden Fall. Schmalhans. So, und du hast uns eine Werbung jetzt noch mitgebracht als nächstes.
Ja, was heißt Werbung? Also im Prinzip habe ich den Hintergrund nicht verstanden von dem Beitrag, weil da stehen ganz viele sinnvolle, also fangen wir von vorne an. Es geht um einen Beitrag, wo ein Data Collection Logger gebaut wird für den Server-Side Google Tag Manager. Und am Ende des Tages habe ich gedacht, das kann so schlecht nicht sein, weil es ist ja Doug Hall, der dahinter steckt. Und dann gucke ich mir das Ding mal an. So, dann habe ich diesen ganzen Beitrag gelesen und habe dann auch so ein paar Features entdeckt, wo ich denke, ja, okay, das kann man mit einem eigenen Logger machen oder eben auch mit Standard-Setups und entsprechenden vernünftigen Erweiterungen und Tags und so weiter, wie Informationen darüber direkt per Slack-Nachricht, wenn irgendwas schief läuft oder so zum Beispiel. Oder Alerting, wenn was gepublished wird und tralala. Das sind alles keine Sachen, wofür ich jetzt eigentlich einen eigenen Logger brauchen würde. Aber was mir am Ende des Tages unten runter gefehlt hat, ist der Link. Und hier ist das Ding. So, also irgendwie habe ich jetzt verstanden, warum die sich einen eigenen gebaut haben. Aber ich glaube, kriegen kann man den nicht.
So.
Oder du musst da anrufen und sagen, ich will den auch haben oder so. Keine Ahnung. Deswegen eingerückt auch das gleiche Ding. Ist ähnlich verwirrend für mich. Da geht es um das Thema, einen eigenen Client für den Server-Side Google Tag Manager zu bauen, der je nach Measurement-ID den Request jetzt entweder claimt oder durchlässt, sodass du dir verschiedene Clients bauen kannst für verschiedene Datenströme, wenn du unterschiedliche Measurement-IDs auf den gleichen Server jagst. Ist auch eine schlaue Idee, aber am Ende des Tages müsste es mir ja egal sein, welcher Client das Ding claimt, weil ich kann ja auch mit Transformation oder hinten raus, wenn ich Text bestücke, alles immer noch genauso Routen verändern oder sonst wie ich möchte. Deswegen ist mir auch der eigentliche Sinn dahinter so ein bisschen abgegangen. Es ist also noch eine Lösung für ein Problem, was meines Erachtens auch schon lösbar ist. Aber auch da fehlte mir dann unten drunter einfach der Link zu dem tollen Client, damit ich den mal ausprobieren kann. Vielleicht habe ich mich nur nicht gut genug umgeguckt auf der Website, aber beide Ideen sind für mich, wie gesagt, nachvollziehbar, aber die Lösungen nicht, weil sie nicht transparent sind. Kann man sich nicht angucken. Muss man wahrscheinlich Geld ausgeben. Ja. Du liest jetzt noch gerade?
Ja, weil ich tatsächlich den Link gesucht habe zu dem, weil die oben auch schreiben, wir haben das direkt aus der README rausgenommen.
Ja, ja. Aber,
Tabelle mit den Features.
Ja, aber wo ist das Ding, ne? So, also vielleicht war ich nur zu blöd, es auf der Website zu finden. Vielleicht gibt es da irgendwie einen Bereich, wo die ganzen Sachen sind. Oder man muss sich das selber auf GitHub zurechtfummeln, aber ich hab's nicht gefunden. Was nicht heißt, dass es nicht existiert. Gut.
Na, die machen das für dein Setup, steht da unten. Also von dem steht da ja. Drunter.
Ja, also die machen das für mein Setup.
Steht da.
Dann ist es Werbung und ich muss es einkaufen. Wie auch immer. Wenn ihr das gelesen habt und wollt das haben, man kann es meines Erachtens auch ohne diese Dinge bauen. Reden wir drüber. Nehmen wir was anderes. Bin ich auch drüber gestolpert, war auch, glaube ich, in so einem Reddit oder Hacker News Post oder so. Es ist eine Chrome Extension Privacy Thing. Und was man da machen kann, ist, ich glaube, das sind alles Sachen, die man sich sowieso einstellen kann, irgendwo in den Developer-Tools unter Settings und More Settings und Even More Settings. Aber es ist ein relativ einfacher Weg für, wenn ich es verstanden habe, eben pro Domain. Kann ich also im Prinzip jede Domain, die dann jetzt Requests irgendwie gerade mit meiner gerade geöffneten Website da irgendwie austauscht, kann ich die Network Conditions und auch bis zum Standort und sonstige Geschichten sehr dediziert einstellen. Wer das wirklich mal braucht, vielleicht zum Testen nicht verkehrt, wer mal auf die Schnelle sehen will, wie sieht denn das hier aus, wenn ich Schweizer bin oder wie auch immer, dann ist das vielleicht ganz praktisch. Ich habe es nicht erprobt, ich habe es tatsächlich nur gesehen. Und wenn ihr einen Anwendungsfall habt, ist das vielleicht eine praktische Lösung.
Jo. Ich denke noch nach, welchen Anwendungsfall ich habe. Fällt mir gerade keiner ein.
Naja, nur irgendwelche Anwendungsfälle, die irgendwas zum Beispiel mit regionalen Einstellungen oder sonst irgendwas zu tun haben. Alles, was man da so tweaken kann. Gut. Aber dann müssen wir da, glaube ich, auch nicht mehr Worte drüber verlieren. Nächstes Ding wäre dann das Thema Spam und Bot-Traffic und wo wir auch schon 100 Mal drüber geredet haben.
Beim ersten Lesen der Notizen stand ja Spam, Spam, Spam und ich dachte, die Beiträge wären Spam.
Nein, da geht es tatsächlich
nicht. Dass die aber wieder welche generiert haben oder sollte sein können.
Gut, das ist natürlich auch eine Einstellungssache. Aber ich habe also beide Beiträge, die verlinkt sind, einer geht zum Matomo.org und einer zu Stape.io, befassen sich mit dem Thema Bot-Traffic und Ghost-Spam und überhaupt bei Matomo so ein bisschen vollumfänglich. Was gibt es überhaupt für verschiedene Dinger? Was ist Fake Direct Traffic, Referral Spam, Ghost Spam, tralala. Manche Sachen passen natürlich auch in mehrere Kategorien. Und was man dagegen tun kann. Ich fand den eigentlich ganz hilfreich, nochmal so als Überblick zu dem Thema. Also wir reiten da ja ständig drauf rum, aber wer jetzt zum ersten Mal mit irgendwelchen Traffic Spikes oder so in GA4 sich auseinandersetzen muss und will wissen, wo kommt's denn her? Ich finde, das ist eine ganz schöne Erklärung, was das überhaupt ist, dieser ganze komische Bot-Traffic und Spam, der in die Systeme läuft.
Ja.
Ja doch. Was stört dich denn dran?
Nee,
ist es dir zu Matomo gefärbt? Also dieser gerade überhaupt
nein,
nicht für
nein,
mich.
Nein. Dieser Fokus in der Regel auf Traffic-Zahlen, der nun, also Bots generieren in der Regel Traffic, der selten in sinnvollen Kanälen, die man auf der Website eingerichtet hat oder auswertet, drin sind. Der ist relativ selten in deinen Google Ads Kanälen drin. Und von daher ist er halt nicht so relevant. Ob ich da jetzt 1 Million Directs habe oder Referrals, die ich nicht kenne, ist halt erstmal nicht so relevant, finde ich. Und darum ist das immer dieses Bot und so viel Arbeit da rein, finde ich halt, ja, kann man machen. Man kann es übertreiben.
Ja, das oder? Ist bei der Analyse selten auf alle Besucher über alle Kanäle und sonst was irgendwo gucke, gebe ich dir ja recht. Aber trotzdem gibt es ja diese kompletten Übersichtszahlen. Und wenn man irgendwie sieht, letzte Woche hatte ich irgendwie 100-mal so viel Traffic wie in den Wochen davor, dann ist das halt schon irgendwie ein Signal, was man halt auffängt. Man muss ja nicht aus allen Insights ziehen, sondern manchmal reicht es ja auch, wenn man einfach nur erschreckt wird.
Ja, aber dann nimmst du raus aus der Übersicht. Weißt du, ich habe nur geguckt, Markus. Ich habe nur geguckt. Ich wollte gar nichts dazu sagen. Ich habe nur geguckt. Ja, aber nee, es ist halt immer dieser, egal.
So, und der nächste, da geht's um das Thema Bot Detection, speziell bei Stape. Die haben ja auch ihren eigenen Bot-Score und so weiter. Warum das eben zum Beispiel für Geburtsoptimierung und so weiter nicht so toll ist, wenn die ganzen Bots dran teilnehmen, ist halt eine sehr detaillierte Anleitung, wie man die ganzen Sachen nutzen kann oder nutzen sollte. Ich finde, wenn man sich damit auseinandersetzt, sollte man tatsächlich die Phase 1, Measure First, ja, in dieser Step-by-Step-Configuration, auf keinen Fall überspringen. Ich habe da also auch gerade bei diesen Bot-Scores von Stape habe ich halt schon gesehen, dass da, False Positives sind da nicht ungewöhnlich. Mhm. Also wenn ich es wirklich über eine Google-Anzeige...
Das ist ein Score. Ja. Markus, das ist ein Score und kein...
Ja, aber wenn man dann irgendwie mit 80% oder eben 80%iger Sicherheit weiß, dass hier ist ein Bot, dann heißt es eben, es gibt noch 20%, die sagen, es könnte keiner sein. Und wenn ich dann halt sehe, dass die... dass wenn ich das ausschließen würde... dass mir dann plötzlich 15% meiner Purchases fehlen, ne, weil offensichtlich es jemand geschafft hat, da wirklich was zu kaufen, dann ist rausfiltern per Unterdrücken selten die Lösung. Bei einer Ad-Plattform muss man sich dann halt überlegen, wie viel geht wirklich kaputt, wenn ich da Bots habe, die Seitenaufrufe senden, aber nachher nichts kaufen oder so, wie schlimm ist das? Und bei einer Analytics-Geschichte muss man sich halt überlegen, ob man nicht vielleicht den Score lieber einfach nur hinsendet und wenn man es wirklich mal braucht, da versucht dann mit Segmenten oder sowas zu arbeiten, statt Traffic unwiederbringlich zu vernichten. Was da hier mehr oder weniger zwischen den Zeilen auch drin steht. Also wie geht man mit dieser ganzen Geschichte um? Ist allgemeingültig. Wie funktioniert das bei Stape? Aber den eigenen Bot-Score ist hier natürlich relativ speziell. Andere Plattformen bieten ja aber Ähnliches an. Also das ist genau wie 20% Regenwahrscheinlichkeit. Ne? So, es ist sehr wahrscheinlich, dass es nicht regnet, aber es könnte mit 20% der Wahrscheinlichkeit halt doch regnen. Und wenn es dann regnet, regnet es nicht nur 20%, dann ist halt richtiger Regen.
Und kann den richtig nass sein.
Da kommen keine Fünfteltropfen runter, es sind dann ganze Tropfen. Ne?
So.
Das dazu.
Ja, aber die Frage ist ja, landet der direkt in meinem Analytics oder auf dem Server? Und wenn es auf dem Server ist, muss ich halt da Maßnahmen ergreifen, damit ich den Kram da nicht habe, weil es viel nerviger ist.
Ja gut, im Stape-Kontext habe ich ja sowieso immer den Server dazwischen, ne? So, und da habe ich dann kann mit dem Bot-Score dann arbeiten.
Ja. Ja, und dann hast du ja Bots auf deinem Server, die ja scheinbar eventuell nicht hingehören.
Ja, du könntest natürlich, das ist der Punkt, du kannst bei Stape auch hingehen und sagen, blocken. Ja, so, dann antwortet der Server
dir
nicht mehr.
Server, ich meine auf dem echten Server.
Auf dem echten Server hast du den sowieso dann auch noch. Das ist dann noch ein anderes Problem. Ja.
So,
deine Website besucht er immer noch. Du hast ihn dann noch nicht mehr in den Daten.
Ja. Und naja, aber machen wir in 10 Jahren nochmal eine Folge dazu.
Ja, zum Bot-Traffic. Ja, so. Interessiert dann keinen mehr. Beziehungsweise es gibt dann wahrscheinlich nur noch Bot-Traffic. Egal. Ja, Claude MCP und GA4, Michaela hat da was zugeschrieben, ist im Prinzip eine Anleitung, wie man mit dem MCP-Server, ich glaube doch bei der von Stape, mit GA4 Auswertungen machen kann, inklusive so einer kleinen Troubleshooting-Sektion, wenn es nicht so richtig läuft. Dann sind da ein paar sehr generische Beispielprompts, einen für, weiß ich nicht, Lead-Generierung, einen für E-Commerce und noch einer für den Weihnachtsmann. Ich weiß gerade nicht mehr, ist schon 2 Tage her, dass ich drüber geschaut habe, glaube ich. Aber wenn man da einsteigen will in das Thema, hilft es wahrscheinlich, so eine relativ detaillierte Anleitung zu haben. Das ist es auch im Prinzip. Also du musst ja schon nachher wirklich noch selber überlegen, mit welchen Prompts du tatsächlich da arbeiten willst und wie sicher du sein willst, dass die Daten wirklich nachher das zeigen, was du eigentlich gepromptet hast. Das sehe ich nach wie vor als das größte Problem bei dieser Art und Weise davor zu gehen. Also am Anfang, wenn man das wirklich macht, muss man wahrscheinlich trotzdem erstmal jede Menge Sachen durchklicken im User Interface, doch mal verifizieren, ja, ob das wirklich passt, bevor da Vertrauen aufkommt.
Ach so.
Meines Erachtens. Ja,
ja, ja.
Oder man
vertraut
von Anfang an und hat halt so eine große Unsicherheit darin, ob die Zahlen, die da rauskommen, wirklich dementsprechend, die ich selber rausbekommen würde, wenn ich mir die Mühe mache, einen Report baue oder sowas. Es gibt da halt auch bei GA4 immer noch sehr viel Potenzial für Missverständnisse, aber auch das ist nicht zum ersten Mal hier angesprochen.
Ja. Und vorsichtig. Ich kann mir vor, wie so ein alter Mann, vorsichtig mit welchem Account ihr da benutzt für euren Zugang dann zu Google Analytics, womit ihr den connectet, das wäre ganz sinnvoll.
Ja, wobei man, ich habe mit dem MCP-Server ja noch nicht gearbeitet, aber ich glaube, da gibt es dann wahrscheinlich auch die Möglichkeit, wirklich nur Reporting zu machen, also kein Data Management oder sowas, wenn man es nicht braucht. Ne? Sind ja dann noch unterschiedliche APIs, muss man wahrscheinlich nicht alles autorisieren.
Ja, es läuft auf deinem Wow-Account dann ja. Also,
ja, muss ja nicht. Kannst ja wahrscheinlich auch mit dem Service-Account arbeiten. Dann könntest du dem zum Beispiel nur lesenden Zugriff geben auf die Dienste.
Das ist genau das, wo ich sage, vorsichtig. Man kann ja auch verschiedene Sachen anklicken, wenn man Wow-Accounts macht, was die denn dann dürfen.
Ja.
Und darum, ich sage nur Vorsicht.
Ja.
Weil es kann ja auch Einstellungen verändern, weil das ist so, das machen die halt im Hintergrund. Die sagen ja nicht alles, was sie machen. Es ist ja das Ding, die sagen ja nicht, was sie ändern unbedingt. Die klicken rum und kommen wieder und sagen, fertig, besser.
Ja, aus dem Nähkästchen, ich hatte mir ja auch mein eigenes Command-Line-Interface für den Google Tag Manager, um da irgendwie größere Aufgaben irgendwie zu erledigen und mit so ein paar Eigenheiten drin. Und das Ding hatte ich dann auch gebaut und natürlich erstmal mit dem Service-Account. Hab gesagt, hier, OAuth-Flow brauchen wir nicht. Ne? Wir machen hier alles nur Service-Account, so talala. Ne? So, wir lesen auch erstmal nur. Ja. Und dann hatte ich den ersten realen Anwendungsfall. Und dann stehst du natürlich da und sagst, jetzt musst du dem Kunden auch noch sagen, den Service-Account da einzutragen, statt dich. Das ist ja scheiße. Also, am Ende des Tages ist OAuth dann doch in der Praxis, wenn du mit mehreren Konten dauernd arbeiten willst, es gibt keinen Weg dran vorbei, weil du musst es dann dauernd auch noch 2 E-Mail-Adressen weitergeben, die eingetragen werden müssen. Das ist einfach total Banane, macht ja kein Mensch.
Ja, aber kann man bei Analytics nur lesen machen? Nee, ne? Über OAuth? Ich glaube, bei Analytics ist nämlich nur ja oder nein. Also,
weiß ich jetzt gerade
und die,
nicht.
Und die Rechte deines Accounts, weil das ist das Problem dabei, finde ich ja. Oder bei Google
ist
das gleiche.
Ja.
Sozusagen, also bei allen anderen kannst du ja sagen, zum Beispiel bei Google Drive, na, du darfst aber nur den Ordner schreiben, den du selber angelegt hast und nur deine eigenen Dateien.
Ja, Google Ads ist eine andere Geschichte. Da hast du normalerweise einen MCC. Da kannst du den Service-Account reinpacken. Da gibt es tatsächlich auch nur lesend. Der kann halt nichts ändern. Und da kannst
bei
du...
OAuth meine ich jetzt einfach.
Ja,
das
ist
halt das Ding.
Ja. Kannst du Daten analysieren. Ja, du kannst auch einem OAuth-User in Google Ads auf MCC-Level einen nur lesenden Zugriff geben. Der wird dann auch nicht schreiben können. Egal, wie er sich authentifiziert, ob der Service-Account genutzt wird oder OAuth.
Nee,
das geht dann
aber
schon.
Nee, aber wenn du jetzt...
Bei Analytics aber, glaube ich...
Wenn du jetzt dich bei Google Ads mit OAuth einloggst, dann werden ja Regeln ab, was du darfst und was du nicht darfst.
Genau.
Und bei Analytics ist es ja oder nein, glaube ich, ja. Es gibt nicht read-only, glaube ich. Müssen wir nachgucken.
Doch, das doch, schon gehen.
Doch, Betrachter doch, 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 ist doch, doch, ne? doch, doch, doch.
Die Rolle des Betrachters, ja.
So, nee, nicht auf dem Level, sondern an dem, aber da gibt es tatsächlich nur Lesen, gibt es, ja, das stimmt, jetzt erinnere ich mich, es gibt Lesen- und Schreibendrechte, die du in OAuth selber setzen kannst, die über die drüber gehen, die der in seinem Account hat.
Und bei Google Ads ist genau das Gleiche. Also ich habe auch teilweise nur lesenden Zugriff auf Konten, die gar nicht an unserem MCC hängen. Aber egal, wir schneiden das nicht raus. Ja, auch noch Menschen.
Ja.
So, und dann zum Abschluss nochmal was bei Simo im Blog, wo es darum geht, dass man natürlich theoretisch nicht alles durch einen, bloß weil man einen Server halt Google Tag Manager hat, muss man nicht alles durchsenden. Man kann sich mal so sagen, ja, Seitenaufrufe sind mir Wumpe oder irgendwelche unwichtigen Events. Die sende ich halt nicht durch meinen Server, sondern die sende ich direkt vom Browser aus raus. Dass man die Server-Container-URL auf Event- oder auf Tag-Ebene dynamisch verändern kann oder eben auch durch ein Undefined oder Null oder sowas auch wegnehmen kann. Bloß weil ein Config-Tag vorher gesagt hat, hier ist die Server-Container-URL, kannst du dem Event durchaus, dem einzelnen Event sagen, aber du brauchst sie nicht, sondern gehst direkt aus dem Browser raus. Das ist da im Prinzip beschrieben. Kleine Stolperfalle, wenn du das wirklich nutzen willst, kannst du keine Server-Managed Identity verwenden, weil die kann halt nur der Server lesen. Und wenn du diesen Mischbetrieb benutzen willst, dann musst du halt mit der Client-ID aus dem _GA-Cookie zurechtkommen. Kannst du nicht einfach die FP-ID vom Server nehmen und erwarten, dass die vom Browser aus auch verwendet wird, weil die ist ja nur HTTP-only, nur vom Server lesbar. Das war die Zusammenfassung des Posts.
Ja, ist gut.
Aus Sparsamkeitsgründen oder wie auch immer. So, als Tipp des Monats etwas, was ich mir für das kommende Wochenende vorgenommen habe, bei Cloudflare sich ein eigenes Analytics im Prinzip mit Cloudflare Edge Workern zusammenbauen und den ganzen Kram in der D1-Datenbank dann direkt auch an der Edge zu speichern. Soll auf dem Free-Tier alles funktionieren, was da beschrieben wird. Ich hoffe, das stimmt, sonst werde ich irgendwann scheitern. Ich bezahle nämlich nichts für mein Cloudflare. Aber die Idee finde ich einfach.
Das ist aber, macht dann nur Cloudflare-Analyse oder ist das für alles dann?
Nee, das ist für alles, weil alles läuft ja durch Cloudflare bei dir, wenn deine Website über Cloudflare ist.
Das meine ich ja auch. Okay, ja. Ich dachte, das wäre nur so ein Worker, der da läuft und die Daten entgegennimmt mit D1 und so.
Ja, das ist im Prinzip ein Edge-Worker, der den ganzen Kram, wenn ich es richtig.
Ja, also meine Frage war, ist das ein Analytics für Seiten, die ich bei Cloudflare durchlaufen lasse oder für alle Seiten, die ich irgendwo habe?
Nein, die müssen schon durch Cloudflare laufen, wenn ich es richtig verstanden habe. Also für meine Website würde es gehen. Ich könnte jetzt nicht in meinem kostenlosen Cloudflare-Account etwas bauen für, weiß ich nicht, die Gantke.de, obwohl die gar nicht durch Cloudflare läuft. So habe ich das jedenfalls verstanden.
Okay.
Man könnte natürlich auch einen Edge-Endpunkt nehmen, an dem man dann tatsächlich wieder separate Requests von irgendwo her schickt, muss das Course-Problem lösen und so. Dann hast du ja aber auch wieder, weiß ich nicht, Third-Party-Requests haben ja eh einen schweren Stand. Also ich denke mal, es geht um die Seite, die ich dann wirklich auch bei Cloudflare
hoste. Das wirst du uns nächsten Monat erzählen können.
Das werde ich nächsten Monat erzählen können. Oder ich bin gescheitert oder das Wochenende hatte was Besseres für mich. Aber das ist mein Plan.
Gut. Ja, ich kann nämlich nur drauf, weil es Octopool gibt, wenn man GitHub-Requests viele machen möchte, dann gibt es da so ein Tool, was man sich sozusagen in den Cloudflare-Worker packt mit D1 und so und der dann sozusagen sammelt für Firmen, die halt an ihre Grenzen kommen mit ihren Limits bei Google, bei GitHub.
Ja.
Du nicht, ne? Du mit deinen 3 Requests gegen GitHub pro Tag kommst du da nicht dran. Nein.
Ja.
Ansonsten, ich habe noch einen Tooltip nochmal.
Hast du nicht gerade lustig gemacht? Nein, hast du nicht. Nein. Was? So, du hast noch einen Tooltip?
Nee, weil, kennst du Chez Moi?
Non. Qu'est-ce que c'est?
Also, wenn du Server hast und irgendwelche Dot-Files irgendwie synken musst oder so.
Ja, muss ich ja nie. Aber deswegen kenne ich halt wahrscheinlich auch nicht.
Okay, nee, und da hat man nämlich dann Chez Moi für. Das macht es grundsätzlich halt darum, dass die dann überall gleich sind. Wenn du Claude auf verschiedenen Systemen nutzt und überall die gleichen Settings haben möchtest und ein paar Regeln mitnehmen möchtest und deine Bash und deine Workspace-Definition für VS Code und sowas, das kannst du alles dann da in ein Dot-File-Repo packen und dann einfach immer nicht einfach synken. Es ist nicht Plug and Play, aber du kannst dann sozusagen deine wichtigen Sachen immer mitnehmen.
Merci.
Ja. Chez moi. C'est ça.
Tipp des Monats. Kannst du noch was drunter schreiben, wenn du einen Link dazu packen willst? Packe ich dann noch in die Shownotes für euch. Wenn nicht, frag den Michael. So. Oder sucht nach Chez moi. Kann ja nur ein Treffer zurückkommen, eigentlich. Ne? So. Das ist dann genau der. Termin aber nichts Neues. Derweil erzähle ich schon mal was. Analytics Pioneer Summit in München, 17.09. Woche später UMT in Dorfpyramide in Mainz. bin ich bei beiden dabei und mindestens der Michael ist auf dem SEO, der am 19.11. im Rhein-Energie-Stadion zu Colonia Claudia Ara Agrippinensis, also known as Kölle. Das war's. Wir sind durch. Ich guck mal auf die Uhr. Verrückt. Es wird wieder 50 plus. Hatten wir gesagt, es wird eine kurze. Wurde es nicht. Aber nur, weil wir den ganzen Read-Only-Quatsch nicht rausschneiden. Den müsst ihr jetzt über euch ergehen lassen. Dafür versprechen gar nichts. Wir versprechen, nächsten Monat wieder dabei zu sein, wenn wir es irgendwie hinkriegen. Ja. Und vielleicht dann ja schon mit Click-IDs als Ding des Monats oder noch was anderem. Wir werden sehen.
Und Markus seinem Bericht über
Edge Analytics oder Edgemetry, genau.
Edgemetry,
machen wir.
Ich finde inzwischen, noch mal ganz kurz dahin zurück, ich finde es inzwischen spannend, bei neuen Sachen, sowas bei Edgemetry zu gucken, in welchem Zeitraum wurde denn committed und wie lange, ob das so ein Wochenendprojekt war, was seitdem nicht mehr angepackt wird.
Ja, kann gut sein. Ja, werden wir alles
sehen. Das finde ich ja, also das finde ich einfach generell, jetzt kann man immer schnell sehen bei solchen Sachen.
Ja.
Also fand ich nur. So.
Ja, bei meinen sieht man, dass ich ja so 3 Requests am Tag oder sowas laut Michael Richtung GitHub schicke und bei mir ist.
Nein, Abfragen, die du machst, also die API machst.
Ja, ist wie das. Alles klar. Gut, liebe Leute, wir hören uns nächsten Monat wieder. Danke fürs dabei sein. Und wenn ich den Michael bis dahin noch nicht erschlagen habe, ist der auch wieder dabei.
Nee, das ist doch gar nicht so gemein. Aber bei mir sind halt 2 Personal Accounts und 3 App Accounts und da macht man mehr Abfragen dann halt bei Ihnen.
Ja. Das ist das neue, mein Haus, mein Auto, mein Boot, meine Tokens, meine API-Abfragen, mein GitHub-Profil.
Ich habe ja inzwischen schon einen Webhook-Collector für GitHub, weil mir zu viele verschiedene Dienste von mir wollten gerne die Webhooks nutzen von GitHub, dass sie Events geschickt werden. Ich habe gesagt, ich werde mal jetzt einen Collector für alle kriegen. Wir nehmen nur eine URL dafür, das reicht. Ja, das nur zum Smalltalk. Okay, das war's von mir.
Bis dann, liebe Leute.
Bis dann.
Ciao. Ich habe nicht Stopp gedrückt, du?
Ja, aber wir stoppen jetzt.
Das neue Stopp. Aber ich ja nicht, weil meine Backup-Aufnahme braucht man ja so gut wie nicht. Ne? So, ich lasse einfach laufen. Gut.
Ciao.